Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Rembos Restrukturierungsratgeber. Personalmangel ist ein Thema, das viele Unternehmen beschäftigt und für das viele Unternehmen leider keine richtige Lösung finden. Deshalb haben wir heute zu Gast den Michalis Manouras und den Gerrit Nagel, die eine ganz tolle Lösung haben für das Personalproblem deutscher Unternehmen. Michalis, Gerrit, stellt euch doch mal vor, wer ihr seid und was ihr macht.
Ja, hi Uwe. Erstmal vielen Dank, dass du uns zu deinem Podcast eingeladen hast. Mein Name ist Gerrit Nagel, Geschäftsführer von Nagel Executive Search. Und ich bin seit 15 Jahren Personalberater deutschlandweit für mittelständische Unternehmen und Konzerne. Und ich glaube, ich habe in der Zeit über 500 Besetzungen alleine und mit meinen Kollegen gemacht. Insofern ein Veteran, aber ich hoffe, ich sehe nicht ganz so alt aus. Die Branchen, in denen wir unterwegs sind, ist meist Maschinenanlagenbau, Elektrotechnik und Automotive, oft aber auch Querschnittsfunktion IT und dabei vom Experten bis Führungsposition und C-Level. Das ist so im Wesentlichen mal kurz zu mir gesagt.
Ja, prima, Gerrit, danke. Michalis Manouras mein Name. Ich bin seit 10 Jahren, seit 15 Jahren habe ich Industrieerfahrung, davor 10 Jahre Management-Consulting-Erfahrung. Ich habe zuletzt im BPO, also Customer Care-Umfeld, gearbeitet, sehr große Riesen dort in die Transformation geführt, Hardware und Software. Software as a Service, Health Tech war eine wichtige Station von mir und in den letzten Jahren vor allen Dingen das Thema InsurTech gemacht. Das sind alles Branchen, in denen sich viel bewegt. Die Transformation treibt sich, brennt sich quasi durch diese Branchen durch und da sind vor allen Dingen IT-Fachkräfte und Entwickler eine entscheidende Ressource, ja, die Bausteine sozusagen dieser Transformation. Und von denen gab es immer zu wenig und Projekte kamen nie richtig voran. Also ich kenne diesen Schmerz sehr gut, deswegen bin ich eben auch hier. Ich war dort als Geschäftsführer oder Direktor, Gestalter von solchen Transformationen, Internationalisierung oder eben auch Geschäftsapporten zuständig. Und nicht zuletzt durch meinen besonderen Faible für innovative Lösungen, für Neues in die Welt bringen und auch eben auch den Wandel hier im Recruiting zu gestalten durch KI, bin ich eben mit an Bord, denn KI ermöglicht es erst, so ein globales Recruiting wirklich effizient durchzuführen. Also Identifikation, Ansprache von Fachkräften, ja, Evaluierung, Vorqualifikation, das sind alles sozusagen Themen, die man auf globaler Ebene mit Produktivität erst über eine KI wirklich leisten kann. Das vielleicht so zu mir als Background.
Jetzt nennt ihr das, was ihr tut, Global Mint Recruiting. Holt mal einen Unwissenden wie mich ab. Was ist denn überhaupt Mint?
Okay. Ja, Mint steht für Mathematiker, Ingenieure, Naturwissenschaftler und Technologen. Ja, Mint. Also nicht die Farbe Mint, sondern okay, tatsächlich, das sind also, man könnte durchaus sagen Knowledge Worker, aber der Begriff Knowledge Worker umfasst eben auch mehr. Aber eben diese Kandidaten und Kandidaten sind letztendlich das Herzstück der deutschen Industrie, würde ich mal behaupten, die ja sehr stark auf Ingenieurwissen und Expertise in diesen naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereichen halt eben geprägt wurde in den letzten Jahrzehnten. Und heute sind es aber auch vor allen Dingen Entwickler, die in der Digitalisierung und in der Transformation, in der wir stecken, halt eben eine besondere Rolle dabei spielen. Deswegen sagen wir immer Mint und Entwickler. Klar, Entwickler sind Teil der Mint-Community, würde ich mal ganz klar sagen, aber ich stelle das immer gerne nochmal besonders heraus. Ja? Also was machen wir? Wir werben diese Mint-Fachkräfte an aus dem Ausland. Ja? Das sind, wie gesagt, Ingenieure, aber eben auch Entwickler. Und sie sollen sich in Deutschland integrieren, sie sollen in Deutschland ansässig werden, die Sprache lernen und deutsche Bürger werden. Und zwar für einen meistens innovativen Mittelständler, der häufig genug einen Standortnachteil hat oder ein Hidden Champion ist oder. Der kann aber auch ein größeres Unternehmen sein, was einfach eine Spezialisierung sucht in gewissen Themenaspekten und die nicht ohne weiteres in Deutschland zu finden ist oder zu besetzen ist oder zumindest die Auswahl der Kandidaten gering ist. Und das nennen wir eben Global Mint Recruiting, weil wir global rekrutieren. Global heißt, hat aber auch bestimmte Schwerpunkte. Und da sehen wir Osteuropa, Indien und Südamerika. Klar gibt es auch andere Regionen, die relevant sind. Wir hatten gerade ein Mandat für ein Research und da sind wir auf Mexiko gekommen. Ja, das passiert eben auch. Ja, aber das sind die Schwerpunkte.
Okay, verstehe ich. Osteuropa hat eine geografische Nähe und da gibt es auch viele deutsch sprechende Leute. Also man sagt ja auch, Deutsch ist das Esperanto Osteuropas, weil jeder hat mal in Deutschland als Gastarbeiter gearbeitet oder jemanden in der Familie, der hier lebt. Aus Indien weiß ich, da kommen sehr viele gute Ingenieure und IT-Leute. Was für Fachkräfte kommen denn aus Südamerika?
Auch Entwickler, sehr viele Entwickler. Ja, interessanterweise. Ich habe heute übrigens einen ganz interessanten Artikel in der FAZ gelesen. Der Aufschwung an Beschäftigten zum Vorjahresmonat, nämlich 217.000 Fachkräfte, wird ausschließlich aus der Beschäftigung von EU-Ausland und Drittstaaten letztendlich gefüllt in Deutschland. Das heißt, der ganze Aufschwung geht eben durch Nicht-Deutsche gerade voran. Ja, und gab es noch eine interessante Zahl. Die MINT-Fachkräfte haben in den letzten 10 Jahren um 190% zugenommen. Ja? Hm. Und davon, ja, das, was sozusagen in den letzten Jahren das Wachstum ausgemacht hat und das Stellenwachstum in MINT insgesamt, wird über 50% von Ausländern gestellt. Ja? Und wiederum davon der größte Teil, jetzt komme ich zu dem, was du sagtest, sind Inder. Hm.
Das heißt, also ja? Ohne die ganzen Leute aus dem Ausland hätten wir ein enormes Problem in der Wirtschaft, weil anders könnte man diese Stellen in der Größenordnung ja überhaupt nicht besetzen. Ne? Da möchte man gar nicht wissen, wie es da aussehen würde, wenn wir die alle nicht hätten, obwohl da immer viele Diskussionen stattfinden. Aber wie so oft ist, finden die Diskussionen um die falschen Themen statt. Was braucht es denn oder welche sind denn die wirklichen Probleme, die man diskutieren muss und die man lösen muss, um diese Fachleute, die Wirtschaft so dringend braucht, bei uns erfolgreich anzuwerben, hereinzubringen, auch zu halten und zu integrieren?
Uwe, das Problem, was wir hier eigentlich besprechen, ist ja der demografische Wandel, der in Deutschland stattfindet. Und es ist einfach interessant, wie diese Statistiken seit vielen Jahren von der Wirtschaft und auch der Politik ignoriert werden. Ja, es gehen dermaßen viele Menschen in der nächsten Zeit in Rente. Wo sollen die denn herkommen? Denn Kinder, die jetzt geboren werden, sind 30 Jahre zu spät sozusagen. Ja, die Themen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, ist im Grunde der Recruiting-Bedarf von Mittelständlern. Wir kommen später nochmal drauf. Konzerne, die sehr international agieren, sind bei dem Thema viel weiter als der Mittelstand. Aber ich sage mal, beim Mittelstand gilt am Ende immer noch, muss Schwäbisch können. Ja, so. Und viel Innovationstreiber, man liest es immer wieder, kommen heute im Grunde nicht aus inkrementellem Ingenieurfortschritt, sondern es hat immer mit Software zu tun, mit Digitalisierung. Und da stehen diese Unternehmen alle im globalen Wettbewerb. Wir haben einen riesen Exportanteil, 60-80% im Maschinenbau. Die sind alle global unterwegs, ja. Aber wenn es dann darum geht, diese IT-Fachkräfte in Deutschland zu gewinnen, gibt es eben den Wettbewerb und diese Schlüsselressourcen sind knapp. Diese großen Besetzungsprobleme führen dazu, dass Headhunter wie ich nicht, aber viele, wenn sie SAP nur hören, ja, abtauchen und desinteressiert sind plötzlich, obwohl wir sonst keine Kostverächter sind, ja. Und wir haben eben zum Beispiel eine Studie entdeckt von McKinsey, die sagt, 780.000 ITler fehlen bis Ende 2026. Das ist krass, wenn diese Zahl stimmt. Das ist zweimal so groß wie die IT-Stadt, viermal so groß wie die IT-Stadt Darmstadt, wo ich gerade wohne, ja. Wahnsinn. Was wir wahrnehmen ist, wir haben einen ausgeprägten Kandidatenmarkt. Das heißt, Kandidaten können sich heute aussuchen, wo sie hingehen. Deswegen ist auch das Thema Employer Branding in den letzten Jahren so wichtig geworden. Es gibt einfach so, sag ich das mal, kein faires Gleichgewicht mehr. Ja, man wünscht sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Früher war es eher ein Arbeitgebermarkt. Ja, jetzt zeigen Sie mal, was Sie können, so von oben herab. Das ist schrecklich und das ist Gott sei Dank vorbei. Dann war es auf Augenhöhe und heute ist es ganz anders. Und wenn Unternehmen da nicht schnell sind und entscheidungsfreudig zugreifen oder nicht fantasievoll sind, dann haben die heute echt ein Problem. Unser Ziel ist es, unseren Kunden endlich wieder eine große Auswahl an Kandidaten zu präsentieren, damit sie die Wahl haben.
Ja, das ist echt ein Ding mit dieser mit dieser Änderung, wie sich das geändert hat im Kandidatenmarkt. Ja. Ich höre heute von Kandidatensätze, das war immer früher mein Text, ja. Da sitzt mir ein Kandidat gegenüber und ich sage, Mensch, das passt alles, wollen Sie bei uns anfangen? Da sagt er, ja, kann ich erstmal zu Probearbeiten kommen, mir das Ganze anschauen und kann ich mal noch zwei andere Gespräche führen. Da denke ich, da müsste ich was einfallen lassen. Ja. Das war früher immer die berüchtigten Sätze aus den Arbeitgebermündern. Es ist nicht so einfach für Unternehmen. Die müssen sich ganz gewaltig umgewöhnen und müssen ihre Gutsherrenart einpacken und wertschätzende auf Augenhöheart auspacken. Aber was für Alternativen haben Unternehmen denn heutzutage, wenn es um das Thema Recruitment geht überhaupt?
Ja, also erstmal glaube ich, haben inzwischen alle verstanden, dass Active Sourcing das Mittel der Wahl ist. Ja? Also aktiv wirklich in den Arbeitsmarkt zu gehen, eine eigene Brand aufzubauen und ein eigenes Team aufzubauen von aktiv agierenden Recruitern. Aber das Fischen im deutschen Markt ist halt eben banal, mühselig und auch aufwendig. Ne? Du hast eben das ja selber so schön erläutert. Wenn das so einfach wäre und das die Lösung wäre, dann hätten wir das Problem nicht, vor dem wir hier alle stehen und das diskutieren. Das kostet also Ressourcen und Zeit. Und es ist auch einfach eine Schlacht im sogenannten Red Ocean. Das heißt, dort, wo der Hai ist, wo viel Thunfisch ist und wo alle sich um die gleichen Leute kloppen. Ja, im Grunde genommen sage ich immer, das ist wie die Reise nach Jerusalem, aber in umgekehrter Darlegung. Das heißt, es gibt zu viele Stühle und zu wenig Leute, die sich darauf setzen. So, ja. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Wenn man Active Sourcing betreibt als Unternehmen, dann hat man meistens sehr spezifische Anforderungen, man sieht sehr speziell an den Kandidaten, man hat genaue Vorstellungen davon, das ist vielleicht auch etwas mit einem Spezial-Know-how verbundene Stelle und Aufgabenstellung, die man eben im Haus selber haben will. Man möchte ein eigene Arbeitgebermarken-Image aufbauen, hochqualifizierte Leute an sich binden, internes Team letztendlich herbeiführen und so weiter und so fort. Und das gilt aber im Übrigen sowohl für inländische als auch für ausländische Kandidaten, weil am Ende des Tages sollen die Leute vor Ort sein, sie sollen die Kernkompetenzen des Unternehmens aufnehmen und weiterentwickeln und sollen eben verfügbar sein. Ja, so. Das ist sozusagen das, was Active Sourcing tut. Dann gibt es natürlich, und das tun eben alle und hoffentlich inzwischen. Dann gibt es das Thema Nearshoring, Offshoring, Outsourcing, Freelancer und so weiter. Da gehe ich kurz drauf ein. Also Nearshoring bedeutet ja nichts anderes, dass wir meistens im osteuropäischen Gürtel, ja, früher waren es dann auch eben andere europäische Länder, wo man den Zeitzonenvorteil hatte, wo man also Niederlassungen hatte, und die Kommunikation und Koordination einfach erleichtert wird. Kulturelle, geografische Nähe da ist und sicherlich auch Kosteneffizienz da ist. Weil ein osteuropäischer Arbeiter, der in Rumänien oder in Ungarn Entwickler, die kosten einfach was ganz anderes, ist ja klar. Ne? So, Nachteile sind, naja, es ist auch begrenzt, der Talentpool, Kosten, höhere Kosten im Vergleich immer noch zu Offshoring wahrscheinlich. Ja? Das ist so, auch im Customer Care Bereich habe ich das lange Jahre gesehen und betreut. Der Kontext ist da einfach die beste Wahl, hat man, wenn schnell und regelmäßig Kommunikation erforderlich ist, dass es eben nicht zu weit weg ist. Ja, Zeitzonenunterschiede nicht gemacht werden müssen und so weiter, nicht hingenommen werden müssen. Ja. Kulturelle Nähe ist sicherlich ein weiteres Thema und mittelfristige Kosteneinsparungen sind wichtig, ohne, sagen wir mal, dass Qualitätsstandards wirklich so verlassen werden müssen, weil man eben noch als zu Unternehmen gehörige Einheiten in irgendeiner Form auch steuern kann. Dann kommt das Offshoring, das ist die zweite Alternative und das Offshoring ist etwas, was natürlich vor allen Dingen durch Kostenvorteile geprägt ist. Ja, es ist eine andere Zeitzone, das heißt, man arbeitet im Batch, ja, man muss nicht sozusagen live arbeiten und es wird halt eben dadurch auch genutzt, weil man eben ein großes Talentpool hat. Hoffentlich war das eben Indien der Fall, ja, oder eben auch andere ostasiatische Länder, wie auch Thailand oder ja, Malaysia und so weiter und so fort, wo also vor allem im Customer Care Bereich natürlich viele Leute sitzen. Ne? Mhm. Der Nachteil ist natürlich, du hast einen Zeitzonenunterschied, du hast kulturelle Unterschiede, die halt eben sich auf die Arbeitseinstellungen und so weiter eben auswirken, das Qualitätsproblem, das Sprachprobleme und so weiter und so fort. Und das Ganze kannst du nur machen, wenn wirklich Kosten im Vordergrund stehen, wenn du die Arbeit hast ohne direkten Kundenkontakt. Wenn das Unternehmen ein großes Volumen Arbeit hat, die ausgelagert werden muss, ohne dass, sagen wir mal, in irgendeiner Form die Kernkompetenz davon betroffen ist. Ja? Die Arbeit standardisiert werden kann oder eben im Grunde genommen klar definierte Prozesse da sind, an denen sich eben mit geringem Know-how angeschlossen werden kann. Ja? Das ist, glaube ich, so der Vorteil von Offshoring. Ja? Und dann gibt es als nächstes das Thema Outsourcing. Das Outsourcing wird ja schon lange betrieben, ist ja klar, auch im Near- und Offshoring, ja, aber auch in Deutschland selber. Da bedient man sich meistens einer spezifischen Fachexpertise. Ja. Es gibt halt einfach IT-Systemhäuser, die bestimmte Software bedienen können und auch weiterentwickeln können. Und das ist eine bestimmte Fachexpertise und man holt sich da auch Flexibilität. Man reduziert die Kosten, indem man Fixkosten durch variable Kosten ersetzt. Man hat natürlich ein Stück weit einen Kontrollverlust durch gewisse Teile, die man halt eben vorübergehend oder vielleicht auch dauerhaft eben abgibt. Man ist abhängig von diesen Dienstleistern und sicherlich auch, man braucht ein kontinuierliches Partnermanagement, gut definierte Prozesse und gute Kommunikation. Ja. Auch hier muss man sich fragen, wie stark ist dort die Kompetenz, die man eben im Zweifel bereit ist, an einem Dienstleister sich weiterentwickeln zu lassen, statt eben das selber zu machen, sind eben Skalierungsmöglichkeiten überhaupt vorhanden beim Dienstleister oder will ich selber skalieren? Was ist mit Adaption und so weiter und so fort? Das sind halt eben Fragen. Aber Outsourcing hat jeder hier in Deutschland schon mal betrieben oder betreibt es, von daher ist es auch eine gängige Methode. Aber auch das reicht offensichtlich nicht aus, um den Fachkräftemangel zu besiegen, denn auch diese Outsourcer bedienen sich des gleichen Talentpools, den sich auch alle anderen bedienen. Stichwort Red Ocean. Ja. Dann natürlich Freelancer, das sind diejenigen, die dann ihr Glück selbstständig versuchen mit einer bestimmten Kernkompetenz und die man auch gerne bucht. Aber das ist meistens vorübergehend, die sind dann auch ausgebucht oder nicht verfügbar gerade, wollen sich nicht fest anstellen lassen oder haben ein spezielles Wissen, das für das Unternehmen auch nur temporär von Nutzen ist.
Ja, und man muss auch tatsächlich sagen, dass ja die Freelancer genau ein Aspekt sind, weil sie so teuer sind, einer der wichtigsten Gründe, warum Arbeitgeber selbst festanstellen wollen. Ja?
Ja.
Also das hört man ja immer wieder. Wir haben jetzt ein halbes Jahr 3 Leute extern beschäftigt, wir wollen ja das Know-how intern haben und es wird uns ehrlich gesagt zu teuer, hört man dann. Ja,
ja, ja. Guter Einwand, Gerrit. Gut, aber letztendlich sind das alles, wie wir sagten ja im Vorfeld auch schon, Scheindiskussionen, weil Entscheider wollen die Kernkompetenz im Haus haben und die Zugriff auf die Leute, ja, vor Ort sein. Das ist ja Teil dessen, was wir in der Pandemie und auch durch die Digitalisierung und auch das, was wir hier machen miteinander, wir treffen uns nicht mehr, sondern wir treffen uns quasi digital und virtuell. Dieser Zugriff auf die Leute vor Ort, das ist ein wichtiger Aspekt, gerade im innovativen Mittelstand. Das hat nochmal eine andere Mentalität, der muss man entsprechend halt eben auch begegnen. Und am Ende des Tages, die Produktivität und Effizienz des Ganzen ist einfach gewährleistet durch persönlichen Austausch, durch an dem Produktionsstandort die Leute haben, mit denen man das produziert, was das Unternehmen letztendlich erfolgreich macht. Ne? Das muss man sagen.
Ja, also ich sehe es genauso. Business ist ganz oft ein Vollkontaktsport und diese berühmte Remote-Arbeit, wo immer man gerade sein will, die funktioniert nur für einen sehr kleinen Bereich. Das heißt, vielleicht wenn du ein ITler bist oder wenn du HR-Administration machst, dann kannst du das womöglich aber auch das nur begrenzt von irgendeinem Küchentisch aus machen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird Arbeit am effizientesten dort geleistet, wo die Menschen zusammenkommen, wo auch die Infrastruktur besteht, wo man eine Maschine bedient, ja, wo man Dinge verpackt, wo eben das Business stattfindet. Aber jetzt mal, warum sollten sich denn die Entscheider gerade für Fachkräfte aus dem Ausland entscheiden?
Naja, weil sie keine aus Deutschland finden und weil Vakanzen sehr wehtun, muss man sagen. Ja? Hey Uwe, du hast gerade noch was Wichtiges gesagt. Für Blue Collar trifft die Möglichkeit Homeoffice nun nicht zu. Mir sagte mal ein Personalleiter ganz richtig, 66% der Mitarbeitenden sind nun mal Blue Collar. Ja, denen steht nicht zur Wahl, zu Hause zu bleiben. Aber wenn ich dir sage, dass ich im letzten Jahr, in 2023, mehrere junge deutsche Ingenieure und Entwickler verloren habe, weil sie nicht mehr bereit waren, 2-mal die Woche in eine Firma zu fahren und da 30 Minuten einfache Fahrt für in Kauf zu nehmen, da fällt halt etwas reiferen Marktteilnehmern alles aus dem Gesicht, weil wir sind früher selbstverständlich fünfmal die Woche eine Stunde ins Büro gependelt. Ja? Die Zeiten ändern sich und ich will gar nicht sagen, dass alles schlecht ist. Im Gegenteil, ganz viel ist sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, du brauchst ja Mitarbeitende, die einfach in die Firma kommen für diese kreativen Prozesse. Identifikation mit der Firma spielt eine große Rolle. Also die Firmen ringen mit den Betriebsräten heute alle darum, wie viele Tage Mindestanwesenheitszeit da ist. Und dann gibt es hybride Lösungen, ja, und selbst die sind für manchen Kandidaten heute überfordert, sage ich mal. So, und die Unternehmen wissen aber, sie brauchen Menschen vor Ort und die Vakanzen tun weh. Ich meine, diese Stellen sind ja nicht aus Lust und Dollerei freigegeben und budgetiert, ja. Und ich meine, ein IT-Leiter, der 40 SAP-Stellen offen hat und die ein Jahr lang nicht besetzt, was soll denn die Geschäftsführung dann sagen? Ja, geht's auch ohne, ja. Gut. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir ja SAP HANA-Experten oder C#.NET-Leute oder so oder Cloud-Experten auch im Ausland suchen dürfen, dann sind wir schnell, dann finden wir tolle Leute. Wir finden auch schlechte Leute, aber wir können wählen. Ja. Und was mich bei dieser Erfahrung im letzten Jahr überrascht hat, ist, wie viele doch letztendlich interessiert sind, nach Deutschland zu kommen, unser Land für gut halten, nicht wissen, dass die Bahnen unpünktlich fahren, die Straßen Schlaglöcher haben, ja, die oder einfach damit zufrieden sind, dass hier ein gutes Schulsystem ist und Demokratie und Frieden, ja, das muss man immer wieder sehen, in was für einem schönen Land wir hier eigentlich sind, nicht zu heiß, nicht zu kalt, alles angenehm, ja. Und so kommt man dann plötzlich wieder zu schnellen Lösungen. Und was Michaelis und ich halt hier machen ist, also uns ist aufgefallen, es gibt wenige, die wie wir in diesem Global Mint Recruiting aktiv sind. Einige machen das, aber der Schwerpunkt ist immer auf dem Recruiting. Und damit ist es eben nicht getan, sondern es geht auch um eine ordentliche Integration und ein gutes Onboarding. Und im Grunde ist unsere Vorstellung und auch Erfahrung übrigens, dass Ausländer, die sich auf Deutschland einlassen, in 6 bis 18 Monaten super Deutsch können. Ja, und das heißt, dieses Englisch, wo wir sagen, das ist der Paradigmenwechsel, ist zum Teil nur vorübergehend. Ja, aber Michaelis, du willst vielleicht zu dem Integrationsaufwand noch was sagen.
Ja, genau. In dem FAZ-Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, hier in unserem Podcast, ist ja klar aufgezeigt, dass eben das Wachstum an Beschäftigung vor allem aus dem Ausland kommt. Das heißt, viele Unternehmen tun das bereits. Also das ist jetzt nichts Neues. Das ist auch kein alter Hut. Ganz alt ist der Hut dann, wenn man 1955 reinschaut, da hat Deutschland das erste Anwerbeabkommen mit Italien geschlossen. Ja, da ging es dann eben um die Fabrikarbeiter, die man eben brauchte nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Männer im Krieg geblieben sind. Das ist eine andere Situation. Also das tun wir auch heute ganz aktiv. Aber ich glaube, das, was Gerrit gerade sagte, ist entscheidend. Es braucht im Grunde genommen ein Mindchange. Ja, das Großunternehmen tut es längst, das Startup auch, die haben diesen Mindchange schon, aber wir haben viele Mittelständler, die sind international aktiv, ich betone international, das heißt, sie exportieren etwas, vielleicht haben die auch noch eine Vertriebsniederlassung, aber das war's. Aber derjenige, der wirklich global aufgestellt ist, der betrachtet sich dann auch wahrscheinlich als Global Player in irgendeiner Form und für den ist es dann auch selbstverständlich, sich auch global im Recruiting aufzustellen. Und das ist der Mindchange, glaube ich, der eben über das, ich stelle mal ein paar Leute aus dem Ausland ein, hinausgeht. Ja? Gerrit.
Ich möchte gerne noch Folgendes ergänzen. Ja, es gibt in Deutschland den wunderbaren Ausdruck der Hidden Champions. Ja, und ich sage dann immer, die sind very hidden. Ja, die sind irgendwann nach dem Krieg vor dem Russen geflohen, haben dann in der ersten Bahnstation im Westsektor ihre Maschinen aus dem Zug geworfen. Ich kenne mindestens 10 so Unternehmen aus der Lameng. Ja, und da ist im Umkreis von einer Stunde nichts außer Kühe und Schafe. Ja, und kaum Menschen. Und bring da mal Entwickler hin. Ja. Ich habe manchmal, wenn dann See war, nach Seglern gesucht, ja, wer Hobby Segeln hat und entwickelt, damit man irgendwie, ja, ich sag mal, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Also das Thema der Standortnachteile ist da ganz klar eins. Und übrigens, warum, nochmal, um das ganz klar zu machen, warum wollen Unternehmen Mitarbeiter im Headquarter haben? Naja, denk mal ganz kurz an BMW und Zulieferer, Tier One, ja, der BMW, der OEM, möchte ja doch gerne das Know-how haben, seinen Lieferanten zu sagen, was er braucht. Ja, du musst irgendwie das Heft in der Hand halten und eine Idee da haben von der Landkarte, strategisch, technisch. Dann haben wir bei IT immer das Thema Cybersecurity und so weiter. kannst du ja nicht einfach deine Strategie und Produktentwicklung und so weiter aus der Hand nehmen lassen. So, jetzt haben wir das Thema der Arbeitgebermarke. Da haben ganz viele Arbeitgeber sehr viel aufgeholt und gemacht, auch inhaltlich substanziell, nicht nur neue Farbe am Eingang. Aber wie gesagt, wir haben den Fachkräftemangel, wir haben demografischen Wandel, wir haben abgelegene Standorte und die Leute verlegen ja ihre Headquarter nicht einfach. So, ich habe gerade darauf hingewiesen, wie viele Kandidaten man heute nicht gewinnt, weil der Weg zu weit ist. Und unsere Erfahrung ist, dem Ausländer, der gern nach Deutschland möchte und für seine Familie in Zukunft Sicherheit haben möchte, das ist übrigens Inertia, das ist ein Image von Deutschland, das auf Werten und Erfolgen von vor 20, 30, 40 Jahren baut. Ja, wir haben noch ein bestimmtes Zeitfenster, bevor die alle wach werden, dass nicht mehr so schön ist hier, ja. Aber der Ausländer, der gerne kommen möchte, der möchte nach Deutschland. Und dem ist egal, ob es nun Espelkamp oder Hamburg ist. Ja? Was uns aber aufgefallen ist, ist, wenn du jetzt einen Inder beispielsweise in so eine abgeschiedene Gegend holst und er ist der erste Inder, dann fühlt er sich leicht einsam. Es ist ziemlich wichtig, dass man in Trauben denkt. Du brauchst vielleicht 2, 3 Landmänner aus derselben Ecke, damit die auch mal miteinander reden, kochen und Erfahrungen austauschen können. Das finden wir selbst raffiniert und geschickt.
Ja. Genau, und das ist der strategische Hebel, der letztendlich von Mittelständlern identifiziert werden kann, als zusätzlicher, sagen wir mal, schon neu für das Unternehmen, aber gar nicht so neu, sagen wir mal, für die deutsche Wirtschaft im Grunde genommen, zu sehen, dass man mittel- bis langfristig eben Besetzungsprobleme dauerhaft lösen kann, indem man halt eben nicht nur einen holt, sondern eben mehrere und vor allen Dingen eben die Bereitschaft für Veränderung und Engagement an den Tag legt, um, sagen wir mal, diese Integration auch wirklich erfolgreich zu gestalten. Und das ist der Mindchange, das ist der Gamechanger. Und das bedeutet eben, wie Gerrit das vorhin sagte, vorübergehend vielleicht auch nur auf Englisch zu setzen in einigen ausgewählten Bereichen. Man kann sich ja überlegen, wo können die Leute am ehesten sozusagen mit Nicht-Deutsch erstmal beginnen, ja, um das dann sukzessiv auszubauen. Und das ist letztendlich das, was dieses globale Fachkräfte anwerben letztendlich ausmacht. Nicht nur anwerben, sondern eben qualifizieren, dass sie auch wirklich wollen, sich integrieren wollen, dass sie in die deutsche, sagen wir mal, Arbeitsethik passen einigermaßen, ja, und dass sie vor allen Dingen in der Lage sind, dann halt eben vom Unternehmen aufgenommen und integriert zu werden als Bürger, ja, und sich hier wohlfühlen und bleiben. Und das macht das Ganze eben aus.
Deswegen ist eine ganz wichtige Geschichte, weil auf dem Weg aus diesem strategischen Nachteil nur in Deutschland zu rekrutieren, unbedingt Führungskräfte einzustellen, die Englisch können, die bereit sind, Aufgaben auf Englisch weiterzugeben. Auch das haben wir von Personalleitern gehört. Ein Abteilungsleiter von 8 ist bereit, Englisch zu reden und rekrutiert international. 7 haben ihre Vakanzen nicht besetzt, weil es doch ein bisschen mühselig. Also unbedingt in Zukunft Führungskräfte einstellen, die auch Englisch sprechen. Genau.
Mensch, das ist ja weit komplexer, das Thema, als man sich das denkt. Ja, du musst die richtigen Leute finden, du musst die Motivation schaffen, wenn sie nicht bereits vorhanden ist. Es ist nicht einfach jetzt damit getan, dass man in Indien über LinkedIn irgendeinen ITler kontaktet. Was macht ihr denn jetzt ganz konkret? Also da gibt's ja ganz breites Leistungsspektrum, was Firmen tatsächlich brauchen. Ich nehme es mal sprichwörtlich als Platzhalter, den Inder, bis der Inder da ist in Deutschland. Da sind ja viele Aufgaben und Hürden zu nehmen, die dazwischen liegen. Was macht denn euch dabei aus?
Genau, also ich würde da gerade mal den Recruiting-Teil beantworten. Also selbstverständlich ist es für mich so, dass wir als Headhunter über alle Instrumentarien verfügen und die zum Einsatz bringen, die heute verfügbar sind. Also wir reden natürlich über einen LinkedIn, Xing ist ja im Ausland nicht relevant, wir reden über einen LinkedIn und da geht es dann nicht nur darum, Post und Pray eine Anzeige rauszuhängen, sondern es geht auch darum, gezielt Kandidaten anzusprechen. Du musst aber auch so banale Sachen machen, wie deine Texte so schreiben, dass es ansprechend ist und dass du erkannt wirst, ja, um was es geht, dass du klar formulierst. Du musst auch in gewisser Weise die kulturellen Unterschiede berücksichtigen, in welchem Land du gerade rekrutierst. Ja? Also das nenne ich aber jetzt mal Handwerkszeug. So, als Rekruter hast du dann schon mal die Unbequemlichkeit, mit verschiedenen Zeitzonen zu agieren. Ja? Ganz klar. Also dann muss man eben mal um 6 Uhr ein Interview führen oder abends um 11, ja? Wenn man zum Erfolg kommen will. Das ist eine gewisse Härte, die wir als Dienstleister gewöhnt sind, die bei Active Source aber dann schwierig ist, wenn man eher normale, geregelte Arbeitszeiten gewohnt ist. So, die nächste Thematik ist ja, wir als Headhunter verkaufen ja die Kandidaten unseren Kunden. Wir müssen also Dinge tun, die überzeugend sind. Wir müssen auch Vorbehalt oder Ängste wegnehmen. Ja, weißt du, das eine, Uwe, ist, dass man ein CV besorgt und dass man ein Plädoyer schreibt. Das ist selbstverständlich. Wir arbeiten mit strukturierten Interviews und so weiter. Aber wir bringen beim Rekruten im Ausland beispielsweise auch gerne Videos zum Einsatz. Ja, dann hast du nämlich ein lebendiges Bild von jemandem. Selbst wenn es drei Standardfragen sind. Du siehst, ob jemand eine agile Augenbewegung hat, ob du das Englisch überhaupt verstehen kannst. Das Schlimmste für mich in den letzten Jahren waren Hongkong-Chinesen, die in Amerika wohnen. Verstehst du nicht? Du weißt nicht, ob die ein Ja, Nein haben, ob die, wie die drauf sind. Ganz schwierig. Und du musst, ja, dadurch erkennst du sofort, ehrlich gesagt, ob du eine Chance hast, wenn du mit deinem Englisch dem eine Aufgabe sagst, ob du das Gefühl hast, der versteht mich auch. So, Videos ist schon mal eine wichtige Geschichte. Wir setzen zum Teil auch Persönlichkeitstests ein, die gibt es in vielen Sprachen, aber da muss ich dir sagen, dass die Akzeptanz schon bei Personalleitern oder Rekrutern ganz unterschiedlich ist. Der eine hat gute Erfahrungen gemacht und glaubt daran, der eine glaub nicht daran. Das heißt, da hast du wieder so eine Art Verkaufsthema und ein Bias. Ja, das ist im Grunde nicht das Relevante. Was wir dann im Recruiting-Prozess machen, du hast immer Video-Interviews, bevor du die Kosten der Reise auf dich nimmst, und das dauert ja auch alles Zeit. Wir machen dann oft auch Sessions, wo man Coding-Sessions hat, ja, wo es Aufgaben gibt und der Arbeitgeber zugucken kann, wie der Kandidat Probleme löst. Da kann man Rückfragen stellen und du siehst einfach aus, auf welchem Level ist du unterwegs. Ja? Das ist im Grunde super, weil es Vertrauen schafft. Du arbeitest einfach zusammen an einem Thema und erfährst dann, wie sich das anfühlt. Irgendwann musst du natürlich in den, muss man eigentlich nicht, aber doch, man möchte schon, ich sag mal, doch sauren Apfel beißen und die Menschen hier nach Deutschland holen. Aber was kosten Flüge heute? So ein Drama ist das nicht. Und das Thema ist, du möchtest auch erleben, ob der Kandidat aus seiner Komfortzone rauskommt. Also wir fragen vorher intensiv, ja, über das soziale Umfeld und die Gründe, warum jemand nach Deutschland migrieren will. War er schon mal in Europa? Welche Kontakte hat er da? Ne? Welche Vorerfahrungen? Das ist übrigens ein Beispiel, warum Türken leichter nach Deutschland migrieren als Spanier. Ja, nur mal am Rande. Weil Türken eine viel größere Migrationserfahrung haben. Ja, während Spanier wird dann, das ist jetzt kein Vorurteil, das habe ich x-fach gehört, ja, denen wird es nach einer Zeit zu kalt, die Mama ist weit weg, ja, und das ist unbequem und das will man nicht. Also das ist ganz wichtig, dieses Thema. Und bei Indern haben wir einfach das Thema, dass sie lange in einem Land gelebt haben, was rückschrittlich war, die aber an amerikanischen Universitäten studiert haben, oft in Deutschland, die dieses Thema des Mittelstandes verstanden haben und das bewundern und da ein Teil von werden wollen. Du weißt aber, dass du Leute was fragen kannst, aber du guckst ihnen nur vor den Kopf. Ja? Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir aus unserer Erfahrung agieren, dass wir ein Bauchgefühl haben. Das ist keine Psychologie und wir haben es mit Menschen zu tun. Das ist dynamisch. Ja? Ich will mich darüber nicht allzu lange auslassen, aber das Thema ist, du brauchst eine positive Einstellung gegenüber Menschen, keinen Argwohn, aber du musst doch sozusagen gewissenhaft prüfen. So, das wird uns dann erzählt, dann kommen wir an den Punkt, wir stellen Kandidaten vor, dann geht es darum, was müssen wir tun, können wir tun, damit der Arbeitgeber letztendlich sagt, ich habe da Vertrauen. Ja, und da ist das Video-Interview gut, da sind Videokonferenzen gut, irgendwann musst du ihn holen, den Kandidaten, und da sage ich, raus aus der Komfortzone. Ja, damit er hier ist und dann erlebst du ihn live. So, dann geht es darum, einen Arbeitsvertrag zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das hier ausführen wollen. Wir müssen es vielleicht nicht. Wir stellen uns grundsätzlich so etwas wie einen Ausbildungsvertrag vor. Weil wir wissen, Loyalität ist bei Ausländern manchmal ein Thema. Da bekommen sie ein Gehalt, aber nach einem Jahr wissen die, was man in Deutschland verdient. Und dann wechseln die für, wo wir sagen, lächerliches Geld, für ein Tausi mehr im Jahr, wechseln die dann und ziehen irgendwo anders hin. Das kann man vermeiden durch gute Kommunikation und Integration. Das ist wieder mehr ein Michaelis Thema.
Ja, super, danke Gerrit. Also Uwe, Gerrit hat gerade vor allen Dingen vorgestellt das Thema Recruiting, also dieses klassische Recruiting, über das wir sprechen. Und wir packen da eben Pakete drumherum, weil es eben nicht reicht, einfach nur Leute einzustellen aus dem internationalen Kontext. Auf den Punkt gebracht, rekrutieren wir für unsere Mandanten eben diese MINT-Kandidaten und insbesondere Entwickler inzwischen, damit sie eine große Auswahl haben. Meistens oder häufig sind die etwas günstiger, sind engagierter, sind vor Ort, wollen sich integrieren Und wir unterstützen die Unternehmen eben bei dieser Integration und auch bei der Relokation. Das ist eben Teil des Paketes. Ja, das machen wir nicht alleine, teilweise natürlich durch Partner, aber im Grunde genommen gehört da etwas ganz am Anfang rein, das nennen wir ein Integration Readiness Check. Ja, das heißt also, wir gehen mit dem Unternehmen durch ein geführtes, ein gestütztes Interview mal durch und stellen einfach fest, wie weit wäre denn das Unternehmen Stand heute? Was sind denn Komponenten eines Integrationsprogramms, die möglicherweise heute auch schon durch das, was das Unternehmen tut, ganz natürlicherweise mit seiner heutigen Belegschaft in Deutschland, eben Teil dieses Integrationsprogramms sein könnten? Und wo bestehen Handlungsfelder? Damit das Unternehmen für sich mal identifiziert, wo stehe ich eigentlich in diesem Kontext und was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich das tue? Was bedeutet dieser Schritt? Ja? Auch gerade für Entscheider, um ein Go zu geben, sich mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen, weil der Recruiter oder der HR-Leiter wird sicherlich nicht diese Entscheidung treffen. Am Ende des Tages trifft die der Business-Owner. Und der ist entweder der Gesamtgeschäftsentscheider oder eben der Entscheider, in dessen Team sozusagen der Kandidat oder die Kandidaten halt eben eingestellt werden sollen. Das ist also das erste Paket, das ist Integration Readiness. Und dann, wenn wir weitergehen und am Ende des Recruitingsprozesses angelangt sind, dann kommen so Komponenten wie eben die Arbeitsvertragsgestaltung hinzu, die wir eben als Ausbildungsvertrag letztendlich sehen. Ja, man muss das sehen, sowas wie ein Dreijahresvertrag, wo sich einander versprochen wird, gewisse Rechte und Pflichten einzuhalten und dann möglicherweise auch das Gehalt sich dann entsprechend entwickelt. Ja. Und das Unternehmen eben verspricht, jawohl, ich leiste Integrationsleistung, ich sehe zu, dass du dich hier integrierst, dass deine Qualifikation anerkannt wird, dass deine Kinder möglicherweise sind die da und brauchen einen Kindergarten, dass deine Frau integriert wird, dass du einen Sportverein findest und dass du vor allen Dingen hier im Unternehmen ja, Fürsprecher und ein Netzwerk aufbaust, um dich eben zu etablieren und auch eben fortbildest und weiterbildest. Ja, innerhalb des Unternehmens. Ja. Und das sind alles Integrationsleistungen, die Teil eines Integrationsprogrammes sind. Ja. Da haben wir uns beraten lassen und sind eben sehr weit gegangen und haben die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren hier vor allen Dingen mit Gerrit machen durften, zusammengestellt und daraus ein Integrationsprogramm entwickelt. Und das stellen wir zur Verfügung. Da können wir auch einen Workshop zu machen, um zu sagen, wie sieht denn dieses Integrationsprogramm jetzt individuell aus? Und am Ende des Tages, wenn man das soweit vorbereitet hat, dann kann der Kandidat auch kommen und dann helfen wir auch über Partner, dieses gesamte Thema Relocation zu machen. Das heißt also tatsächlich das Visa-Thema, das Aufenthaltsgenehmigung und vor allen Dingen auch die Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort. Da gibt es ja einiges, was die Bundesregierung inzwischen erleichtert hat mit der Novellierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und das ist jetzt im November adaptiert worden und da gibt es eben einiges, was verbessert worden ist. Es gibt spezielle Dienstleister, die sich darauf fokussieren, mit denen wir partnern, um eben diese Integration zu ermöglichen, inklusive Sprachkurse und so weiter und so fort. Also dafür gibt es eben überall Lösungen. Ja? Und dieses Gesamtpaket bieten wir also an. Von dem Readiness-Check über das Recruiting mit den Maßnahmen, die eben der Gerrit erwähnt hat, hin zum Arbeitsvertrag, zum Integrationsprogramm und auch zur Relocation. Das ist das Gesamtpaket, was dann so ein Rundum-Sorglos-Paket letztendlich ist für den doch turbulenten Alltag in HR- und Recruiting-Abteilung. Ja.
Und dieser Paradigmenwechsel ist im Grunde eben aus unserer Überzeugung nicht schwer. Ja? Die meisten können heute Englisch, gerade im IT-Umfeld selbstverständlich. Es gibt Dienstleister, wenn du nicht alles selber machen willst. Ja? Und ich meine, das Problem, was wir einfach lösen, ist, dass hier in Deutschland Tausende von Stellen unbesetzt sind, was wahnsinnig wehtut. Und wir wollen einfach mit unserer Aufklärung letztendlich dazu beitragen, dass Firmen sich öffnen. Und wenn du einmal diesen Paradigmenwechsel machst, ist es ganz leicht. Dann ist es ein normaler Recruiting-Prozess, bei dem du deine Hausaufgaben machen musst, aber du kannst eben wieder wählen. Ja? Und es spart den Kunden unfassbar viel Nerven. Ja? Aber es ist halt in Aufklärung nötig und sie müssen ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus und sich mit der Situation auseinandersetzen. Die Situation wird sich in den nächsten Jahren massiv noch verschärfen. Ja, das ist demografischer Wandel, das kann man alles nachlesen und sehen. Und die Frage ist einfach, möchtest du dein Problem lösen oder möchtest du bequem bleiben? Ja? Und wir helfen den Kunden sozusagen, dass es nicht zu unbequem wird. Ja? Wir helfen ihnen in den Weg da rein und wir haben das x-fach gemacht und es ist sehr erfolgreich und wir kennen zig Beispiele, die das machen, also auch ohne unsere Hilfe vorher, Konzerne oder Startups, haben wir vorhin gesagt, im Mittelstand wahnsinnige Beschäftigtenzahlen, die da sind, ja, die brauchen da noch einen kleinen Stupser. Und da können wir mit unserem Integration Readiness Check ganz klar für Bewusstsein sorgen und auch für Mut, dass es nicht so schwer ist zu springen.
Ja, raus aus der Komfortzone. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn jeder will, dass es besser wird, aber nicht jeder will, dass es anders wird. Aber wie kann es denn besser werden, wenn es nicht anders wird, ne?
Ja, genau. Und es ist so, dass wir natürlich eben oft auch angefragt werden, sage ich mal, Stellen aus Deutschland zu besetzen. Und das machen wir auch. Also wir scheuen da überhaupt nicht dicke Bretter, ja. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Partner, unsere Auftraggeber wissen natürlich, wie schwer es ist, weil die schon 6 oder 12 Monate selbst gesucht haben. Und alles, was wir dabei tun, ist, dafür zu werben, breiter zu denken, damit es für alle schneller geht. Ja, also wir versuchen schon nach aus Deutschland zu besetzen. Und wenn du eine gute Arbeitgebermarke hast, einen spannenden Job, ein tolles Produkt, dann geht das. Aber es ist nicht immer der Fall. Und dann muss man sich was anderes einfallen lassen.
Ja, Denken ändern. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Und ich glaube, das sollten wir alle ab und zu mal tun, damit wir nicht in Gefahr laufen, in Denkfurchen zu enden, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Ja, sehr spannende Einblicke in eure Arbeit, Michaelis und Gerrit. Wenn man euch finden möchte, dann kann man das ganz leicht tun, weil in Beschreibung zu diesem Podcast eure Kontaktdaten zu finden sind, eure Telefonnummer, Webseite, E-Mail. Also liebe Zuhörer, wenn euch das Thema interessiert und ihr die beiden hier genauso toll findet, wie ich das tue mit ihrer Idee und ein Bedarf da ist, dann könnt ihr ganz leicht mit den beiden Herren Michaelis Manouras und Gerrit Nagel in Kontakt kommen. Ich bedanke mich, dass ihr heute reingehört habt und lade euch ein, auch das nächste Mal wieder dabei zu sein, wenn es bei Rembos Restrukturierungsratgeber um die Herausforderungen der Unternehmen heutzutage geht.